Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und jeder, der den Podcast regelmäßig hört oder zumindest letzte Woche schon mit dabei war, der weiß, worum es heute gehen wird. Wir haben heute die 40. Folge. Wir haben uns in der letzten Podcast-Folge ein bisschen um die klassische Marktsegmentierung, klassische Gästesegmentierung gekümmert. Was gibt es für Ansätze, die in der Hotellerie sinnvoll und praktikabel sind? Und was ändert sich vielleicht auch? Und ich habe auch letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass wir heute uns intensiv um neue Zielgruppeneinteilungen kümmern werden, um Werte, um gemeinsame Wertegefüge, dass vieles davon durch die Sinusmilieus vereint wird. Und daher freue ich mich ganz besonders, heute sehr, sehr spannende Gesprächspartner bei mir zu haben, nämlich die liebe Frau Alexandra Mosakowski und den Herrn Dr. Bertram Barth. Der Herr Dr. Barth ist Geschäftsführer von Integral Markt- und Meinungsforschungsinstitut und die Frau Mosakowski ist qualitative Forscherin und Abteilungsleiterin und die beiden kümmern sich sehr intensiv um den Wertewandel in der Gesellschaft und vor allem auch um die Sinusmilieus. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr, die beiden heute bei mir zu Gast zu haben und würde sagen, Interview ab. Hallo Herr Barth, hallo Frau Mosakowski, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich habe in der Einleitung schon ein paar Worte zu Ihnen, zu Integral und zu unserem heutigen Thema gesagt, aber ich würde Sie noch bitten, vielleicht stellen Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen selbst noch ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Alexandra Mosakowski, ich bin von der Integral Marktforschung und dort bin ich qualitative Forscherin. Und auch Abteilungsleiter von der Feldabteilung. Als qualitative Forscherin begleite ich unsere Kunden wirklich von Anfang an, von der Forschungsfrage bis zum Bericht mit den Schlussfolgerungen und konkreten Empfehlungen und all den vielen Schritten dazwischen, die man machen muss in einem Forschungsdesign. Gehe aber auch wirklich sehr gerne nochmal auch dann weiter mit dem Kunden inklusive der Beratung über ein Projekt hinaus. Strategische Workshops, Langzeitbegleitung und das auch wirklich sehr gerne im Kontext der Sinusmilieus, die ja auch heute ein Thema sein werden.
Vielen Dank.
Ja, Bertram Barth, ich bin Geschäftsführer von Integral. Ich war mein Berufsleben sehr stark beschäftigt mit den unterschiedlichsten Dingen, aber auch mit speziell mit Kommunikation und mit Segmentierung und in dem Rahmen auch mit den Sinusmilieus und seit über 10 Jahren, seit wir die Sinusmilieus in Österreich sehr intensiv verwenden, gehe ich sehr viel damit um und bin auch an den Entwicklungen, Weiterentwicklungen der Sinusmilieus beteiligt und freue mich auch, dass wir die Sinusmilieus in den unterschiedlichsten Bereichen gut einsetzen können, wie auch zum Beispiel im Bereich Tourismus.
Ja, super, vielen Dank. Da haben wir schon ein paar Stichworte fürs heutige Thema aufgenommen. Heute wird es sehr stark um Sinusmilieus gehen, vor allem auch um den touristischen Nutzen. Seit 10 Jahren, haben Sie gerade gesagt, hat Integral die Sinusmilieus für Österreich quasi eingeführt, übernommen, adaptiert. Sie arbeiten an der Weiterentwicklung auch mit, sind beide Spezialisten in der Forschung. Was macht denn Integral im Gesamten aus, also unabhängig von den Sinusmilieus? Was macht Integral? Wofür steht Integral?
Ja, Integral gibt es seit 1987. Wir sind ein Markt- und Meinungs- und Sozialforschungsinstitut. Wir arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft und auch für Institutionen. Und unsere Zielsetzung ist immer, dass wir hilfreiche Informationen für Entscheidungsfindungen zur Verfügung stellen. Das heißt, Entscheidungen, die zu treffen sind im Bereich des Marketings, im Bereich der Politik, in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, wir versuchen, entscheidungsrelevante Informationen im Hinblick auf die Empfänger von Angeboten, auf die Verwender von Angeboten zu erstellen und so aufzubereiten, diese Informationen, dass man damit auch wirklich was anfangen kann. Und speziell die Sinusmilieus, um nochmal darauf zurückzukommen, sind diesbezüglich auch sehr relevant, weil mit den Sinusmilieus können wir sowohl prägnante Zielgruppen definieren und nahebringen. Und gleichzeitig haben wir mit den Sinusmilieus auch ein Mittel, um gesellschaftliche Entwicklungen auf den Begriff zu bringen, um auch Wertewandel systematisch untersuchen zu können und auch diesen Wertewandel nutzbar machen zu können für die unterschiedlichsten Anwender im Bereich des Marketings zum Beispiel.
Okay, super. Und das ist ja gerade im touristischen Kontext ein ganz, ganz relevantes Thema. Wir haben ja auch gemeinsam schon ein Projekt diesbezüglich gemacht. Da habe ich in einer anderen Folge vorgestellt, Hotelzimmer und Gäste. Darauf werde ich im Anschluss verlinken gerne. Vielleicht zusammenfassen. Wir reden jetzt schon viel über Sinusmilieus, über Zielgruppen und über den Markt. Für alle vielleicht, die es nicht wissen, was sind Sinusmilieus eigentlich und wo sind jetzt die Unterschiede zu klassischer oder soziodemografischer Marktsegmentierung?
Ich setze gleich fort. Also die Sinusmilieus sind eine relativ neue Möglichkeit, Menschen über ihre grundlegenden Werthaltungen zu verstehen. Also Sinusmilieus sind entwickelt worden aus der Notwendigkeit heraus, Zielgruppen, die man früher definiert hat über Alter, Geschlecht, Bildung, Wohnort und so weiter, und die mit diesen Definitionen immer unschärfer geworden sind, wieder prägnanter zu fassen. Und was dahinter steckt, ganz kurz, dieser soziologische Ausflug, das ist die sogenannte Individualisierung. Individualisierung heißt, dass Menschen aus den traditionellen Bindungen sich freispielen. Traditionelle Bindungen sind zum Beispiel Berufsgruppenzugehörigkeiten oder Stadt versus Land. Das spielt immer weniger eine Rolle. Nachdem aber kein Mensch eine Insel ist, sondern alle Menschen darauf schauen, sich in Gruppen zu vergemeinschaften, kommen jetzt neue Bestimmungsmerkmale mit ins Spiel und das sind Wertegemeinschaften. Das heißt, Menschen, die sich individualisiert haben, losgelöst haben aus den traditionellen Verbindungen, suchen jetzt aktiv nach Wertezugehörigkeit, nach Zugehörigkeiten zu Wertegruppen und das sind eben die Sinusmilieus und mit diesen Sinusmilieus können wir zum einen sehr prägnant und auch verhaltensnah Zielgruppen erfassen. Wir können auch Prognosen machen. Wir können sagen, dieses Milieu ist wahrscheinlicher, das und das zu tun als das andere Milieu. Aber das andere ist, wir können auch die Menschen verstehen. Das heißt, wir können in die Welten einführen, die uns vielleicht fremd sind. Also so wie wir jetzt da sitzen, sind wir wahrscheinlich alle aus einem bestimmten Milieu, wahrscheinlich jetzt im Bereich Performer, postmateriell angesiedelt. Um jetzt Menschen zu verstehen, die weit weg sind, zum Beispiel hedonistisches Milieu, müssen wir dieses Milieu genau beschreiben, müssen wir die Werte, Ausrichtungen nachvollziehen. Und genau dabei helfen die Sinusmilieus, uns vorzustellen, wie andere Welten ausschauen.
Jetzt haben Sie gerade schon drei Sinusmilieu-Gruppen quasi auch angesprochen. Wir haben kurz Performer, Postmaterielle, wo wir vielleicht dazugehören. Hedonisten sind jetzt bisschen weiter weg vielleicht oder haben andere Werte, haben andere Bedürfnisse. Milieus sollen uns ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, vor allem dabei helfen, den Menschen zu verstehen oder in unserem Fall dann unsere Gäste zu verstehen, unsere potenzielle Gäste zu verstehen. Vielleicht sind ja die bestehenden Gäste gar nicht die, die ich eigentlich anziehen will. Da könnten mir ja auch Milieus dabei helfen, Verständnis dafür zu entwickeln, um dann eben auch die Erwartungen besser erfüllen zu können. Was sind denn jetzt vielleicht, oder kann man das überhaupt sagen, gibt es jetzt touristisch relevantere Milieus als andere? Und wenn ja, welche sind das?
Also es gibt 10 Sinusmilieus, es gibt 10 Milieus. Und wir haben auch in den vielen Befragungen, die wir gemacht haben, gesehen, dass 5 davon überdurchschnittlich viel verreisen. Also in der Vergangenheit überdurchschnittlich verreist sind und auch das in der Zukunft vorhaben. Und diese 5, das sind die etablierten, die Performer, postmateriellen, adaptiv-pragmatischen und digitalen Individualisten. Das deckt sich auch mit dem Report, den Sie am Anfang angesprochen haben, nämlich Hotelzimmer und Gäste. Genau das sind diese 5, die dort auch genauer beschrieben sind. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Was sind zum Beispiel etablierte? Da sind wir in einem gehobenen Milieu. Das ist die leistungsorientierte Elite mit Traditionsbewusstsein. Dann haben wir eine weitere Elite, die Performer als zweites Milieu, Leistungselite, flexibel und global orientiert. Und Postmaterielle sind auch schon genannt worden. Da sind wir in einem weltoffenen, gebildeten, intellektuell gebildeten Milieu, das sehr vielfältig auch kulturinteressiert ist. Die letzten beiden von diesen fünf, die ich jetzt schon genannt habe, gehören zu den Zukunftsmilieus. Das sind die adaptiv-pragmatischen, das ist die neue flexible Mitte und die digitalen Individualisten, das mit einem Wort die Lifestyle-Avantgarde. Und das sind die Zukunftsmilieus, das sind die Milieus, die in den nächsten Jahren auch am stärksten wachsen werden. Und dort bewegen wir uns einfach überdurchschnittlich in der, im Tourismus, weil die eben viel verreisen. Vielleicht bringe ich es nochmal so ein bisschen auf den Punkt, zum Beispiel Städtetourismus, da gibt es so ein Cluster eher so einen gehobenen Milieus, also etablierte Performers, die fundiert dann auch natürlich runter zu den Postmateriellen, die da so Kultur, Kunst und Kultur und die Weltoffenheit suchen. Im Städtetourismus digitale Individualisten wiederum auch dort in die Kultur, in die Sub- und Popkultur auch eintauchen wollen. Ferienhotellerie, da sehen wir eher so das Cluster der Mitte. Das wird sich jetzt bewegen um die adaptiv-pragmatischen und das diffundiert dann natürlich auch ein bisschen nach rauf zu den Performern und etablierten. Adaptiv-pragmatische, die neue flexible Mitte, sie suchen da zum Beispiel wirklich diesen Familienurlaub, die Erholung und das Relaxen. Wenn es um Ferienhotellerie geht und man weiter in die gehobenen Milieus geht, bei Etablierten und Performern, geht es um diesen Mix von Aktivität und Entspannung. Und das sind schon diese ersten Hinweise, warum es wichtig ist zu wissen, wen spreche ich überhaupt an, weil dann kann ich natürlich auch die Angebote diesbezüglich auch maßschneidern. Genau.
Jetzt haben Sie einige spannende Punkte auch angesprochen, die Zukunftsmilieus, die adaptiv-pragmatischen, die digitalen Individualisten. Wenn Sie von Zukunftsmilieus sprechen, dann gehen wir davon aus, dass sich Milieus auch einem ständigen Wandel unterziehen oder zumindest wahrscheinlich die Größenordnung der einzelnen Milieugruppierungen sich ständig wandelt. Wie schnell verändern sich Werteorientierungen bei Milieugruppen oder wie schnell ändern sich jetzt die Fokusgruppen? Wenn Sie sagen Zukunftsmilieus, rede ich davon, dass wir in 50 Jahren hier einen größeren Fokus haben oder ist das schon etwas Näheres?
Naja, die Größenordnungen der Zukunftsmilieus verändern sich ständig, so schrittweise. Also wir werden schon davon ausgehen, dass wir da so pro Jahr so 1-2 Prozentpunkte mehr haben. Das kann man natürlich jetzt nicht hochprojizieren auf die nächsten 50 Jahre, aber für die nächsten Jahre kann man schon sagen, die wachsen schon an. Es ändern sich aber zwar die Größenverhältnisse, aber es ändern sich die Wertorientierungen der einzelnen Milieugruppen eher nicht. Also wir gehen davon aus, dass im Jugendalter eine grundlegende Wertesozialisierung stattfindet, in der sogenannten formativen Phase, also so im Alter von 10 bis 14 Jahren. Das ist die Zeit, wo sich junge Menschen wertmäßig in der Welt orientieren und aus dem Wertangebot der Gesellschaft, aus dem es gibt einen gewissen Wertevorrat in unserer Gesellschaft, sich da auch bedienen, natürlich vermittelt über die Peer Group, über Lehrer, über Eltern. Und diese Wertorientierung wird dann durch die ersten biografischen Ereignisse wie Berufswahl, dann auch Partnerwahl dann noch verstärkt. Und wir würden davon ausgehen, dass eine Wertorientierung zwischen 18 und 20 Jahren erreicht ist, die recht stabil ist und dann eine Zugehörigkeit, recht stabile Zugehörigkeit zu einem Wertecluster, das heißt einem Milieu, bezeichnet. Das ist auch der Vorteil der Sinusmilieus, es ist planbar. Also es ist planbar, die Zugehörigkeit wird im Wesentlichen so bleiben. Das heißt, man kann auch in die Zukunft projizieren. Wer jetzt adaptiv pragmatisch ist, der wird es auch in 5 Jahren sein.
Okay, das heißt, eine gewisse Wertesammlung, die wir uns aneignen im Heranwachsen, ist in der Regel abgeschlossen und wir verändern uns, sagen Sie, relativ wenig, egal welche Umwelteinflüsse dann auf einen zukommen oder zumindest unsere Werte verändern sich relativ wenig.
Genau, das klingt jetzt ein bisschen erstaunlich, weil wir ja doch die Schnelllebigkeit von Lifestyles immer wieder beobachten. Aber wir müssen sehr unterscheiden zwischen Lifestyles, die flüchtig sind, und stabilen Wertorientierungen. Also die ästhetische Orientierung, beziehungsweise was halt gerade in ist für unterschiedliche Milieus, das kann von Jahr zu Jahr variieren. Aber was dahinter steckt, die grundlegende Ausrichtung, die ist stabil. Also die grundlegende Ausrichtung der digitalen Individualisten ist zum Beispiel, dass sie sich profilieren müssen als Pioniere des Lifestyles. Das heißt, sie müssen immer einen Schritt voraus sein. Was heißt in der konkreten Abwicklung, dass sie natürlich unterschiedliche Lifestyles, unterschiedliche Rollen ausprobieren und wieder ablegen. Da hätte man dann fast den Eindruck, das sind neue Menschen, aber das stimmt nicht. Dahinter steckt ein und derselbe Mensch, der sich einfach variabel präsentiert, in dieser Anstrengung immer auch einen Schritt voraus zu sein. Und diese Grundhaltung, diese Anstrengung, ich will einen Schritt voraus sein, ich will zeigen, was ich kann, dass ich mich in der ästhetischen Orientierung viel besser auskenne als die anderen jungen Menschen. In dieser Grundorientierung bleibe ich gleich und in dieser Grundorientierung bin ich natürlich auch gezielt adressierbar, zum Beispiel durch touristische Angebote.
Und diese Grundorientierung bleibt dann auch bis ins, überspitzt gesagt, hohe Alter gleich. Wenn wir sagen, 18 bis 20 bilden sich unsere Werte, die nehmen dann auch unter Anführungszeichen nicht mehr ab, umso älter wir werden und umso mehr Lebenserfahrung wir. Weil für mein Verständnis ist ein bisschen, Lebenserfahrung spielt ja sehr wohl mit bei der Werteorientierung, zumindest beim Heranwachsen. Das heißt, die Erfahrung von 20 Hausnummer bis 70 nimmt trotzdem einen viel kleineren Teil dann noch ein in meinem Werteverständnis als alles, was ich davor erfahren habe.
Also Erfahrungen prägen die Alltagsgestaltung, die Lebensgestaltung natürlich sehr, sehr stark. Und je nach Rahmenbedingungen, es ist ein Unterschied, ob ich alleine als Single lebe oder als Familienvater oder Familienmutter lebe. Es ist ein Unterschied, ob ich am Land oder in der Stadt lebe. Da gibt es unterschiedliche also Alltagsgestaltungen. Aber was dahinter steckt, diese grundlegende Ausrichtung der Welt gegenüber, die ist relativ konstant. Also es wird ein Performer, der ein Single ist, um jetzt da ein bisschen ein zugespitztes Beispiel zu erwähnen, der fährt einen schnittigen Sportwagen, um zu beeindrucken und zu zeigen, dass er einen Status erreicht hat, dass er es leisten kann. Und wenn dieser Performer Familienmensch ist, Familienmutter oder Familienvater ist, dann wird er oder sie vielleicht einen teuren SUV fahren. Also da geht es in unterschiedliche Alltagsvollzüge rein, aber das Prinzip, also die Intention, die dahinter steckt, die bleibt gleich.
Das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Vorteil in Wirklichkeit dann bei der Einteilung nach Sinusmilieus. Ich kann das Ganze etwas entkoppelt betrachten von meinem bisherigen Verständnis von Markteinteilungen, wo ich nach Alter, Berufsgruppen etc. gegangen bin. Die werde ich vielleicht immer noch brauchen, aber wenn ich sie auf der Werteebene meine Gäste erreichen will, dann helfen mir wahrscheinlich die oder ganz sicher sogar Sinusmilieus viel, viel besser dabei.
Genau.
Jetzt hätte ich noch kurz eine Frage, weil in der Vorbereitung zu unserem heutigen Gespräch habe ich ein bisschen recherchiert. Es sind ja die Sinusmilieus jetzt grundsätzlich nicht die einzigen, die versuchen, ein Wertegefüge zusammenzufassen. Ich habe ein paar andere gefunden, die dann von 7 Gruppen reden, Limbic Types etc. Was macht die Sinusmilieus so besonders? Warum braucht es diese Aufsplittung auf unter Anführungszeichen so viele Gruppen wie 10?
Naja, also wir haben manchmal den Vorwurf, dass zu wenige Gruppen sind. Also schwierig, die richtige Anzahl zu entscheiden. Es ist ein Kompromiss, diese 10. Es könnten 100 auch sein oder es könnten, 5 könnten es nicht sein. Das ist zu wenig. Also ich meine, es ist eine minimale Anforderung an die Differenziertheit unserer Gesellschaft, dass wir sagen, wir haben jetzt 10 Milieus. Wir konzentrieren uns natürlich in der praktischen Anwendung auf einige weniger. Das ist sehr wichtig. Also wir gehen ja nicht mit allen 10 Milieus gleichzeitig um. Wir können nicht mit allen 10 gleichzeitig reden. Wir suchen uns 1, 2, 3 aus, die wir adressieren. Aber um zielsicher aussuchen zu können, brauchen wir die gesamte Differenziertheit. Was jetzt den Unterschied zu anderen Modellen angeht, es gibt unendlich viele Lifestyle-Modelle. Also da haben Sie, die Limbic Types sind ein spezielles Modell, das auf einer speziellen neuropsychologischen Fundierung beruht. Die Limbic Types sind stolz darauf, dass die Steinzeitmenschen das gleiche gefühlt haben wie jetzt die heutigen Menschen. Mag sein, dass es ein Marketingargument ist. Ich finde es nicht so ganz überzeugend, weil die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir beobachten, wirklich rasant sind. Und wir versuchen, unsere Milieus auch immer wieder anzupassen an gesellschaftliche Entwicklungen, um auch relevant zu bleiben. Also was wir mit den Sinusmilieus anbieten, sind wirklich reale Menschen, also Menschen, wie sie es wirklich gibt, in Typen zusammengefasst, um jetzt das Verständnis und die Kommunikation mit diesen Menschen auch wirklich operationalisierbar zu machen. Wir haben das Kompromiss zwischen, denn wir haben einen Kompromiss gefunden, glaube ich, zwischen einer angemessenen Differenziertheit und gleichzeitig Handhabbarkeit des Systems.
Okay, vielen Dank. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch um zu wissen, wo jetzt die Unterschiede vielleicht liegen. Sie haben auch eingangs schon erwähnt, dass natürlich jetzt integral für den österreichischen Markt die Sinus-Milieus über hat. Und das führt mich schon gleich zu meiner nächsten Frage, weil wenn man sich ein bisschen die Sinus-Milieus anschaut, die heißen ja teilweise dann auch anders, zum Beispiel in Deutschland. Ich habe uns jetzt in der Schweiz vom Namen gar nicht angeschaut, aber was unterscheidet eigentlich jetzt ein deutsches Milieu von einem österreichischen, von einem Schweizer Milieu, beziehungsweise sind da auch große Unterschiede in der Größenordnung der Milieus zu erkennen?
Naja, die Milieumodelle wurden länderspezifisch definiert. Das heißt, wir entwickeln die Milieus aus qualitativen Explorationen heraus. Wir setzen uns mit den Menschen zusammen und versuchen herauszufinden, was ihnen wichtig ist. Und da gibt es dann schon Unterschiede zwischen den drei Ländern. Natürlich, ich meine, Österreich und Deutschland sind jetzt nicht so hundertprozentig anders. Schweiz, ich meine, wir sprechen immer vom Dachmarkt, auch Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber es gibt Eigenarten und deswegen, und wenn man wirklich mit den Leuten reden will, dann muss man die auch verstehen. Also, ich meine, in Österreich zum Beispiel, wir haben in Österreich eine sehr gute soziale Absicherung und wir haben in Österreich weniger Angst vor sozialen Abstieg als in Deutschland. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied jetzt im Lebensgefühl vieler Milieus. Deswegen gibt es in Deutschland das prekäre Milieu. Das prekäre Milieu, das sind die Menschen, die wirklich in den Rücken zur Wand stehen. Wir haben nicht die Prekären in Österreich. Wir haben uns das angeschaut. Wir sprechen hier in diesem Bereich von konsumorientierten Basis. Also wir haben nicht dieses Gefühl wie die Prekären in Deutschland, dass sie jetzt eigentlich schon ausgemustert worden sind aus der Gesellschaft. Also die österreichische Gesellschaft ist inklusiver. Das ist ein Punkt. Die österreichische Gesellschaft ist insgesamt hedonistischer. Hat insgesamt auch weniger von diesem deutschen Pflichtbewusstsein, also diese Stereotype stimmen auch zum Teil auch. Also die österreichischen digitalen Individualisten sind weit hedonistischer ausgerichtet, das ist vor da in Deutschland die Expeditiven, wir haben es anders genannt. Ähnliche Grundstruktur, aber viel hedonistischer in Österreich, verantwortungsbewusster in Deutschland. Und die Österreicher sind insgesamt konservativer als die Deutschen. Also Österreich ist eine Gesellschaft, die sich langsam entwickelt als die Deutsche. Deswegen haben wir in Österreich noch das konservative Milieu, das haben wir in Deutschland schon längst aufgegeben. In der Schweiz dagegen haben wir ein System, das sehr stark von Eigenverantwortung bestimmt ist. Also diese liberale Grundhaltung in der Schweiz, die auch eigentlich staatliche Eingriffe massiv abgelehnt. Das haben wir so in Deutschland und Österreich nicht. Das heißt, wir haben dann in der Schweiz auch Bürgerliche, aber die sind die Bürgerlichen in der Schweiz sind gleichzeitig liberaler als die Bürgerlichen in Deutschland oder Österreich. Also wie gesagt, da gibt es viele, viele Unterschiede. Man kann grob drüber gehen, also wenn man kann natürlich eine grobe Planung machen für alle drei Länder, aber wenn man wirklich jetzt mit den Leuten reden will und sie adressieren will, dann sollte man schon Bezug nehmen auf die landesspezifischen Besonderheiten.
Das heißt natürlich als erstes, als wenn ich jetzt ein Hotel habe oder Hotelbetrieb bin und meine Gästestruktur anschaue und einen Großteil, wie es natürlich im Westen von Österreich oft ist, ein Großteil deutsche Gäste habe, dann sollte ich mich natürlich auch eher nach den deutschen Milieus orientieren. Wenn ich für einen hohen Inländeranteil habe, dann natürlich nach den österreichischen Sinusmilieus oder im Idealfall teile ich mir meine Gäste genau auf diese Bereiche auf und schaue mir dann die Milieugruppierungen an. Was mich ja eh schon zur wichtigsten Frage fast führt. Natürlich kann ich jetzt aus dem Bauch heraus, wenn ich mich mit den Milieus beschäftige, versuche zu schätzen, wo meine Gäste angesiedelt sind. Aber wie kann ich das zielsicher gestalten, ohne dass ich jetzt alle meine Gäste qualitativ befragen muss? Ich habe ein bisschen in der Historie auch gestöbert. Es hat ja von der Post einmal ein Angebot zum Beispiel auch gegeben, die aufgrund der Adressdaten die Milieus definiert haben von meiner Gästekartei. Das Angebot, glaube ich, wurde dann mit diesem
Polizskandal, angebliche Datenschutzvergehen wieder eingestellt. Was für Möglichkeiten habe ich als Hotelier, meine Gäste zielgerichtet zu segmentieren?
Ich glaube, der erste Punkt, den man sich als touristisches Unternehmen, als Hotelier stellen muss, sich überhaupt der Frage zu stellen, setze ich mich mit Zielgruppen auseinander? Und sozusagen sich zu sagen, ja, ich muss das machen, weil es ist total wichtig. Ja. Man kann nicht sagen, alles in meine Zielgruppe, das wird nicht funktionieren, das funktioniert in keiner Markenwelt und somit auch nicht im Tourismus. Und dann schlage ich einmal vor, Sie haben es eh schon vorweggenommen, sich mal anzusehen, wer ist denn überhaupt da im Haus? Ja, und einmal ein Gefühl zu bekommen, aus welchen Welten könnten die denn kommen? Und dann lade ich natürlich ein, sich auf unsere Homepage auf integral.co.at zu begeben und sich ein bisschen über die Sinus-Milieus zu informieren. Also wir haben da ja natürlich auch einiges an Infos auch drinnen. Und das einmal gegenzugleichen, wo passen meine Beobachtungen in die Milieuwelt hinein? Und sich einmal dieser Frage überhaupt einmal zu stellen. Und das ist einmal wirklich Schritt 1 und 1,5. Und sich aber auch der Frage zu stellen, sind die Gäste, die ich da habe, auch die Wunschgäste? Oder möchte ich mich vielleicht woanders hin entwickeln? Und dann aber auch eine Entscheidung zu treffen. Das sind meine Zielgruppen. Zum Beispiel jetzt auf Basis der Sinus-Milieus. Und die habe ich schon und zwei habe ich schon und die dritte, die muss ich mir noch erarbeiten. Das führt mich eben auch dazu, zu der Empfehlung, maximal 2 bis 3 Milieus sich als Zielgruppen auszuwählen. Also es gibt einzelne Branchen, die mehr abdecken können, aber im touristischen Bereich wäre es overdone, 2 bis 3, damit kann man auch wirklich gut arbeiten. Und sich einmal mit den Informationen, die wir mal zu bereitstellen, sich der Frage zu stellen, natürlich auch gerne uns dann zu kontaktieren, auch für weitere Beratung, wenn es dann auch vertiefend sein muss. Wir können Fragen klären, wir können die Kernmilieus natürlich auch definieren, auch überlegen, okay, welche Kernmilieus, also was davon strahlt auch auf benachbarte Milieus aus, damit man die nicht ganz verärgert dass man sich auch von uns begleiten lässt. Aber einiges gibt es eben auch frei verfügbar im Netz und das ist einmal der Anfang.
Also beobachten, klassische Feldexploration und vielleicht ein bisschen die Selbsteinschätzung, nachdem ich mich mit der Materie natürlich schon befasst habe im Idealfall. Sie haben kurz gesagt, maximal 2 bis 3 Milieus zu definieren als Zielgruppe. Da macht es natürlich Sinn, die Milieus zu nehmen, die auch angrenzen aneinander und nicht die weit voneinander entfernt sind, oder?
In den meisten Fällen wird es so sein, außer Sie haben jetzt wirklich zwei verschiedene unterschiedliche Hotels, die auf ganz unterschiedlichen geografischen Punkten arbeiten und somit auch unterschiedliche Zielgruppen abholen können. Aber die meisten haben ja ein Haus oder ähnlich gelagerte Häuser. Also von daher 2 bis 3, die auch Überlappungsflächen haben, wo man die eben in diesen Überlappungsflächen auch gut abholen kann.
Hat natürlich dann wahrscheinlich mehrere Vorteile, wenn ich meine Milieus kenne. Wenn ich die zielgerichtet anspreche, habe ich nur Gäste, die auch auf mein Angebot ansprechen, wahrscheinlich dann zufriedener sind. Ich werde weniger schlechte Bewertungen lukrieren, weniger Beschwerden etc., weil ich ja wahrscheinlich das Wertegefüge bediene, das auch zu mir passt. Genau. Wenn wir jetzt unsere Zielmilieus kennen, dann können wir natürlich als Schlussfolgerung Rücksicht nehmen auf unterschiedliche Bedürfnisse. Einerseits haben wir eh schon angesprochen, Angebotsgestaltung. Andererseits ist ja auch ganz spannend, und das haben wir auch gemeinsam aufgearbeitet, dass auch die Einrichtung, die Innenarchitektur, dass ja da verschiedene Wünsche auch von verschiedenen Milieus existieren. Und natürlich hat es auch Auswirkungen auf Ansprache und Wording. Da möchte ich vielleicht eh noch mal kurz einen Querverweis zu unserer Studie Hotelzimmer und Gäste, was Frau Mosakowski, Sie haben da sehr intensiv auch mitgearbeitet. Mhm. Was sind denn da Ihrer Meinung nach die wichtigsten Punkte oder hat es da ein paar Aha-Effekte von Ihnen auch gegeben, wo wir dann mit den Architekten die Milieus aufgearbeitet haben?
Es hat auf jeden Fall diese Aha-Momente gegeben, naturgemäß eher auf der anderen Seite der Architekten, aber wir haben eben auch wirklich gute Lösungen gefunden für die einzelnen Milieus. Ich mag jetzt vielleicht ganz kurz ein Beispiel beschreiben. Wir haben uns dann mit den digitalen Individualisten auseinandergesetzt. Ich wiederhole ganz kurz, das ist eben diese individualistische und vernetzte Lifestyle-Avantgarde, also die Trends auch setzen. Wenn man dieses Milieu als Zielgruppe ausgewählt hat, dann kann man zum Beispiel im Einrichtungsstil sehr eklektisch werden. Also da absoluter bunter Stilmix, da kann man wirklich experimentieren. Das halten die aus und das möchten die auch erleben. Auf der anderen Seite, wenn wir etablierte als Zielgruppe definiert haben, gehobenes Milieu, dann wird man mit einem eklektischen Einrichtungsstil die eher verärgern, weil das nicht die Suche ist von ihnen in einem Hotel. Also von daher, man muss sich dann schon auch überlegen, wen mag ich überhaupt im Hause haben? Da sind zum Beispiel bei den digitalen Individualisten so schöne Ideen entstanden, wie eine Hängematte ins Zimmer reinhängen. War eine total schöne Idee, die aus der Gruppe gekommen ist. Oder auch die Idee für digitale Individualisten, das können kleinere Zimmer sein, dafür die Community-Bereiche groß machen. Warum? Weil sich die gerne vernetzen und Leute kennenlernen aus der ganzen Welt. Die setzen sich dann gerne in diese Community-Bereiche rein und schauen einfach, wer reinkommt und fangen mit jedem zum Tratschen an. Das ist für einen Etablierten, wo wir uns in einem gehobenen Milieu befinden, nicht deren Anspruch. Die möchten genussvoll ein Abendessen haben und das dann eher unter sich. Ja.
Ach, ist sehr gut. Auf jeden Fall ein wichtiges Learning, dass ja natürlich die Milieus nicht nur anders angesprochen werden sollen oder andere Aktivitäten gerne haben, sondern eigentlich logischerweise auch unterschiedliche Bedürfnisse an Ausstattung, Haptik, Aussehen, Design etc. auch legen. Das heißt, eigentlich in jeder Lebensphase könnte man jedem Milieu oder in jeder Lebenssituation, nicht Phase, in jeder Lebenssituation könnte man jedem Milieu unterschiedliche stärkere oder schwächere Bedürfnisse nahelegen und sie dementsprechend besser bedienen.
Absolut richtig. Und auch es ist auch wichtig zu schauen, welche Signale setze ich denn überhaupt ab, damit dieses Milieu sich auch gut abgeholt fühlt, auch wenn es auf einer subkutanen Ebene ist. Bei Etablierten, wenn man den Flügel in die Lobby, in den Gästebereich stellt, dann ist das ein Signal für Kultur beziehungsweise Hochkultur. Und genau das ist auch der Anspruch dieses Milieus, der Etablierten. Dort sind sie sehr interessiert und man setzt zum Beispiel dieses Signal ab. Wenn man um die Lebenswelt der Etablierten weiß und um deren Bedürfnis nach Kultur und Hochkultur, dann kann man sich solche Signale eben auch gut überlegen und auch abholen, ohne dass es das Milieu so richtig bemerkt, sondern die haben dann einfach eine Atmosphäre mitgenommen, die sie dann auch ihren Freunden empfehlen. Und das ist ja auch gerade im Hotelbereich, in dem Tourismusbereich ganz, ganz wichtig. Am besten wäre es dann natürlich auch noch jemanden hinzusetzen auf dem Flügel, der dann auch entsprechende Musik dann auch noch darbieten kann, damit man sie dann hundertprozentig abgeholt hat.
Das wäre natürlich der Idealfall. Aber ich höre schon ein bisschen raus, viel schwingt natürlich dann auch immer unterbewusst mit, glaube ich. Und nicht alles muss man bewusst wahrnehmen, nicht alles muss uns klar sein. Aber wenn ich weiß, worauf ich zu achten habe, dann wird das zwangsläufig auch funktionieren.
Ja, ich nehme jetzt ein Wort, das ich von meinem Kollegen von Sinus aus Berlin übernehme, die soziale Haut. Ja. Mhm. Wenn man sozusagen die soziale Haut im Hotel widerspiegeln kann, dann holt man das Milieu auch wirklich gut ab. Ja. Wir haben auch ganz vorher über Wordings, also Sie hatten vorher das Wort Wording gesagt, Ansprache, das ist auch ganz wichtig zu wissen, auf was springen diese Milieus denn überhaupt an. Ja. Ich bediene jetzt noch ganz kurz die Etablierten, die ich schon vorher angesprochen habe. Da geht es schon um bei der Darstellung des eigenen Betriebs, der Website, des Social-Media-Auftritts. Da geht es um Professionalität in Ausdruck und Ästhetik. Das muss sich in allen Kanälen natürlich dann widerspiegeln. Auf der anderen Seite, die digitalen Individualisten, die unsere Lifestyle-Avantgarde sind, da kann ich syntaktisch völlig frei arbeiten. Das kann genauso wie der Einrichtungsstil sehr eklektisch sein und lieber wenig Fließtext, sondern sozusagen atmosphärisch darstellen, was einen erwartet. Also von der Kommunikation muss man die auch wirklich ganz anders auch anfassen. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist, und ich wiederhole mich jetzt von der Frage vorher, man muss einmal entscheiden, wer ist meine Zielgruppe, dann kann ich mich in diese Sphäre noch vertiefen, damit ich mir das einfach alles durchüberlege und durchdekliniere von der Ausstattung, vom Wording und auch von der Angebotsgestaltung.
Und vielleicht noch ergänzend, nicht nur, wer ist meine Zielgruppe, sondern welche Zielgruppe will ich überhaupt haben?
Absolut richtig, ja.
Jetzt Haben wir die nächste Frage? Ich habe jetzt Stichwort Corona noch aufgeschrieben. Wir haben ja vorher gerade gesagt, digitale Individualisten sind neben den adaptiv-pragmatischen unsere Zukunftsmilieus. Andererseits habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl gehabt, die letzten 1,5 Jahre, gut, die digitalen Individualisten kann ich mal erklären, Digitalisierung hat einen riesen Boost noch einmal erhalten. Riesenthema war aber auch schon vor Corona, jetzt aber noch mehr auch die Nachhaltigkeit. Gefühlt sind da ja hauptsächlich die Jungen auf der Straße auch, die vielleicht noch im Wertegefüge jetzt auch beeinflussbar sind. Sind das nicht eher, als Laie gesagt, die Postmateriellen? Sind das nicht dann auch erwachsenes Milieu in Zukunft? Oder wie beeinflussen solche großen weltpolitischen Themen, die uns alle betreffen, dann auch noch Milieuzusammensetzung?
Also die Milieudefinition, die Grundorientierung kann natürlich auch, reflektiert natürlich auch in einer gewissen Hinsicht das, was in der Gesellschaft insgesamt ankommt. Also wir haben eine Tendenz, eine Entwicklung eine Problemauffassung, was Nachhaltigkeit angeht, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Das ist unbestritten. Das ist in ganz Europa so, das kann man schön nachweisen. Die Themen, Relevanz des Themas Klimawandel, Nachhaltigkeit ist deutlich angestiegen und das erfasst schon die meisten Milieus in Österreich. Das heißt, das wird wahrgenommen. Wir haben auf der anderen Seite natürlich Milieus wie das postmaterielle Milieu, die waren immer auf diesem Thema drauf, etablierte, postmaterielle, die sind natürlich jetzt enorm bestätigt durch diese Entwicklung. Wir sehen schon, dass auch diese Milieus, also gerade das postmaterielle Milieu, scheint auch ein bisschen zu wachsen im Moment. Das Wachsen liegt auch daran, dass junge Menschen, die nachkommen, sich dann auch in dieses Milieu hinein sozialisieren. Das heißt, daher kommt das Wachstum. Wir beobachten insgesamt, also wie gesagt, auf der gesamtheitlichen Ebene das Anwachsen der Stellenwert zur Nachhaltigkeit und in speziellen Milieus. Wir müssen aber schon sagen, also bei den digitalen Individualisten zum Beispiel ist das sicher nicht das relevanteste Thema. Auf der anderen Seite ist in allen Milieus ein gewisses Problembewusstsein da und eine gewisse Erwartungshaltung auch, dass man das Thema nicht ignorieren darf. Also wir haben jetzt sicher die Situation, dass speziell in der Hotellerie muss man auf diese Entwicklungen auch reagieren. Also das Bedürfnis ist da, dass sich auch Hotels in dem Zusammenhang gut positionieren. Wenn sie das gar nicht machen, dann würden sie sogar Milieus abschrecken, die von vornherein nicht in die Richtung auch sehr stark sozialisiert sind.
Das heißt, gesellschaftliche Megatrends sind auch milieuübergreifend dann oder nehmen milieuübergreifend von beeinflussen die Bedeutung von verschiedenen Themen oder senken diese auch.
Genau. Also es ist ja so, wenn es gibt ja diverse Umfragen zu dem Thema Umweltbewusstsein, Klimawandel, Nachhaltigkeit. Wir finden immer große Mehrheiten, zumindest für die verbale Unterstreichung der Wichtigkeit des Themas. Wenn es dann darum geht, was bin ich persönlich bereit zu tun dafür, das ist wieder ganz was anderes. Aber es ist ein Massenthema. Wir finden Mehrheiten von 60, 70, 80% in unserer Bevölkerung in Österreich, die sagen, darum muss man sich kümmern. Das heißt, man kann nicht so tun, wie wenn es das Thema nicht geben würde. Natürlich kann man dann unterschiedlichen Milieus nachweisen und auch vorwerfen, dass sie sich im Lebensvollzug darum nicht kümmern. Aber trotzdem muss man es auch das Thema ernst nehmen. Und wenn Sie jetzt in den Bereich im Tourismus reingehen, wo es gerade um die Etablierten oder Postmaterialien geht, dann ist das auch, ist das natürlich aufgesetzt, dass man das mit dem Thema spielen muss. Aber auch andere Milieus sollte man hier in dem Rahmen auch mitbedenken.
Okay, super. Also Nachhaltigkeit, Digitalisierung, kein Thema von nur einem Milieu, sondern eins, was omnipräsent ist, was ich auf jeden Fall mit bedenken muss. Ja, vielen Dank. Da waren sehr, sehr viele interessante Inputs jetzt schon dabei. Vielleicht noch abschließend, wir schauen uns Sie schauen sich viel mehr als wir noch die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Wertegefüge an. Was Was erwartet uns jetzt unabhängig von den zwei Zukunftsmilieus? Sonst noch, gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo man sagen, wie jetzt Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die im Milieu unabhängig überall an Gewicht zugelegt haben oder an Wichtigkeit zugenommen haben? Sind andere Ausprägungen schon spürbar, die so als gemeinschaftlicher Wertewandel vielleicht oder als, nicht Wertewandel, sondern vielleicht als thematische Wichtigkeit spürbar sind?
Wir sehen im Moment einige Anzeichen dafür, dass sich auch großflächig was ändert in der Stellungnahme zu wichtigen Themen wie Privatheit und Gesellschaft und Verantwortung. Also wir haben den Eindruck, dass im Moment wir jetzt in eine neue Wertephase treten. Also wenn man kurz zurückschaut, wir hatten eine unglaubliche Dynamisierung in den 1980er, 90er Jahren, also auch mit der Entwicklung des Internets, der Globalisierung. Das war so irgendwo diese Zeit, wo man gedacht hat, ja, es wird sich alles verändern und das Internet wird die Wirtschaft absolut verändern, es wird nie wieder Wirtschaftskrisen geben, das waren die 80er, 90er Jahren. Und dann hatten wir eine Phase der Ernüchterung, also wir nennen das Regrounding, das Bedürfnis nach festem Boden unter den Füßen, und das war ab den Nullerjahren. Eine Krise nach der anderen, man ist nicht mehr mitgekommen, man hat das Gefühl gehabt, man kann gar nichts mehr kontrollieren, und das war ein Rückzug ins Private. Was wir jetzt sehen, ist eine Gegenbewegung wieder, nämlich eine Bewegung hin wieder mehr zu gesellschaftlicher Verantwortung, mehr, und das ist natürlich sehr stark auch durch das Thema Klimawandel mit beeinflusst, aber es ist gleichzeitig auch eine Gegenbewegung zu diesem sehr Privaten. Also man kümmert sich jetzt wieder stärker um das, was draußen in der Welt, also speziell jetzt in der Gesellschaft, vor sich geht. Das scheint im Moment die neue Bewegung zu sein. Also nach der Übersättigung und nach der Verängstigung durch die großen Veränderungen scheint es jetzt eine neue Bewegung zu gehen, wo man mit diesen Veränderungen ein bisschen zielstrebiger, offener, gesellschaftsbezogener umgeht.
Hat das vielleicht auch ein bisschen, oder sind Auswirkungen dafür vielleicht nicht eh schon spürbar durch diesen Trend auch seit einigen Jahren ein bisschen weg vom Eigentum, mehr Sharing, die ganze Sharing Economy, die da mit aufgekommen ist und immer stärker wird?
Ja, das ist natürlich mit ein Bestandteil auch, dass die Digitalisierung hat unterschiedliche Aspekte. Digitalisierung bedeutet eine unglaubliche Dynamisierung und auch Überforderung der Menschen. Gleichzeitig kann man auch im Rahmen der Digitalisierung gesellschaftliche Prozesse sinnvoll gestalten. Also Sharing, das passt auch rein in das Nachhaltigkeitsthema. Das ist sicher, also auch digitale Vergemeinschaftung von Menschen, die gemeinsam was weiterbringen wollen. Also da gibt es jetzt einige Anzeichen dafür, dass diese digitale Entwicklung nicht mehr nur für das individuelle Fortkommen, für die individuelle Karriere verwendet wird, sondern auch für sozial sinnvolle Projekte.
Super, vielen Dank. Gibt es vielleicht abschließend noch Fazit von Ihren Seite, oder nicht Fazit, wichtigste Tipps für Hoteliers, außer jetzt Feldexploration und viel Beobachten?
Ich schließe an das an und benenne jetzt mal drei Punkte. Mhm. Definieren Sie Ihre Zielgruppe. Tun Sie das. Ja. Setzen Sie sich dann als zweites mit Ihrer Zielgruppe auch auseinander. Ich lade natürlich ein, das über die Sinusmilieus zu machen, das ist ganz klar. Aber mit welcher Methode auch immer, setzen Sie sich mit den Menschen, die Sie ansprechen wollen, auseinander. Es ist wichtig für Sie als Marke, für Sie als Zukunft. Weil drittens, maßschneidern Sie dann auch wirklich Ihre Angebote an diese Zielgruppe oder Zielgruppen im Sinne einer Positionierung, damit Sie Ihre Kundinnen, Ihre Gäste einfach auch begeistern. Es geht ja darum, in Beziehung mit denen zu treten. Für den Zeitraum, mindestens für den Zeitraum, wo die da sind, im besten Falle wiederholend. Ja. Weil das ist Markenarbeit. Und Markenarbeit bedingt, dass man sich mit Zielgruppen auseinandersetzt, egal in welcher Branche. Weil es gilt, und wir haben so ein schönes Zitat von Bodo Fleck, der bei der Erstellung der Sinusmilieus eben maßgeblich dabei war, und der sagt, nur wer versteht, was die Menschen bewegt, der kann sie auch bewegen. Und das fasst das doch wunderbar in einem Satz zusammen. Genau darum geht's. Und das Instrument dazu können die Sinusmilieus sein. Wir laden natürlich dazu ein.
Vielen lieben Dank. Wunderbare Schlussworte. Nur wer versteht, was die Menschen bewegt, kann die Menschen bewegen. Frau Mosakowski, Herr Barth, vielen lieben Dank für das spannende Interview.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr spannende Inputs von Integral, von Frau Mosakowski und von Herrn Dr. Barth. Alles, was wir in dieser Folge angesprochen haben, alles, was in diesem Interview und weiterführenden Informationen genannt wurde, sei es zu der Studie Hotelzimmer und Gäste oder auch zur klassischen Segmentierung aus dem letzten Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes. Der Artikel dazu und das Transkript werden natürlich im Blog veröffentlicht. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast, werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement und schalte nächsten Sonntag wieder ein.